liebe Leute. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Und heute habe ich einen Gast bei mir. Ich habe es euch auch schon angekündigt und ich freue mich sehr darauf, denn wir werden heute über ein Thema sprechen, was mir sehr wichtig ist, was auch mit dem ich mich auch schon viel beschäftigt habe. Und interessanterweise, Themen liegen in der Luft. Es gibt auch diese Synchronizitäten. Es ist auch ein Thema, mit dem ich mich im letzten Jahr viel beschäftigt habe. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um den Ersten Weltkrieg und es geht auch um die Vorgeschichte zum Ersten Weltkrieg. Und wir hatten ja letztes Mal schon mal ein bisschen so skizziert, die geopolitische Lage, wie ist eigentlich die Welt im 19. Jahrhundert gewesen, Seemacht, Landmacht und so weiter. Und ich freue mich wirklich jetzt auf meinen Gast, denn wenn ich zu diesem Thema 19. Jahrhundert, strategische Lage, Geostrategie, Vorabend des Ersten Weltkriegs, aber auch dann die Entwicklung des Kriegs und auch wie es danach weiterging. Wenn ich zu diesen Themen jemanden in deutscher Sprache als Gast haben würde, ist er die erste Wahl, die ich habe. Denn er ist ein Mann, der sich intensiv damit beschäftigt hat, der mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht hat, auch neue Bücher. Und deswegen freue ich mich super, dass es geklappt hat. Und herzlich willkommen hier bei Nuviso in Leipzig im Stoner Studio. Der Schriftsteller und Publizist Wolfgang Effenberger. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Frank. Vielen Dank für die Einladung. Du weißt, ich bin gerne gekommen. Ich habe ja einige Sendungen von dir auch schon gesehen. Und spontan fällt mir ein, dein Beitrag dazu, Venedig. Ah, ja. Das war für mich sehr gewinnbringend. Passt ja auch in meine ganze Arbeit rein. Aber leider ist mein Thema doch begrenzt, sodass ich nicht so tief zurückgehen könnte, was man eigentlich müsste. Aber es wird den Umfang dann sprengen. Ich muss mich beschränken, sonst geht das einfach nicht.
Ja, das ist so. Weil, klar, wenn wir über Geschichte reden, und wir haben es ja schon gemerkt, wir plaudern ab und an miteinander, und da können wir uns endlos verlieren, richtig Teile reingehen. Aber heute wollen wir uns echt darauf konzentrieren, ja, auf dieses Thema rund um den Ersten Weltkrieg. Und vielleicht mal eingangs die Frage, warum ist eigentlich dieser Erste Weltkrieg, dieses Thema so wichtig? Weil die meisten auch bei uns in den Schulen und in den Medien, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, 20. Jahrhundert, dann thront ja über allem die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Hitlerzeit, die NS-Zeit. Das ist, worauf der Fokus liegt. Aber wir sollten eigentlich viel mehr auf den Ersten Weltkrieg schauen, oder? Warum? Vielleicht führ uns da mal ein, warum ist dieses Thema so von Bedeutung?
Ja. Also mir ist es in der Schule ja ähnlich gegangen, obwohl ich ja schon viel früher in die Schule gegangen bin als du. Thema war der Zweite Weltkrieg, weil natürlich meine Lehrer kamen als junge Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel mein Deutschlehrer, ein engagierter Demokrat, kann ich nur sagen, der hat uns das wirklich eingeimpft. Der hat als 18-jähriger junger Mann eine Ju-52 an der Ostfront geflogen. Und er war so überglücklich über diese neue Demokratie, die wir 1949 dann hatten. Und diese Freude darüber hat er uns weitergegeben. Und auch in der Familie, mein Vater war ja auch Soldat von 1939 bis 1945. Also da war ein Onkel gefallen im Zweiten Weltkrieg. Und dann die Vertreibung, wollen wir nicht vergessen. Also der Zweite Weltkrieg und ja noch vielleicht noch was noch wichtiger ist, der Großvater, also der Vater meines Vaters, Ernst Effenberger, Weltkriegsteilnehmer, Erster Weltkrieg, 2 Jahre im Schützengraben in Frankreich, dann anschließend Förster und hat dann 1934 Berufsverbot erhalten und kam dann im Mai 1938 in das KZ Sachsenhausen, beziehungsweise er wurde regelrecht dahin verschleppt. Die Familie hat das so gar nicht mitbekommen, der war auf einmal nicht mehr da. So, und anschließend dann 1946 die Vertreibung aus Schlesien. Also deswegen war der, und bis zum 8. Lebensjahr habe ich in Behelfsheim beziehungsweise Baracken gelebt. Das heißt, nur Vertriebene. Und da war das so, dass da in erster Linie Frauen mit kleinen Kindern waren. Dann waren da alte Leute, beispielsweise aus Ostpreußen, erinnere ich mich, die Sprache habe ich noch im Ohr. Und wenn die da mal einen Schnaps getrunken haben, dann kullerten die Tränen und haben sie ihre Musik gemacht dazu. Und da weinten die um ihre Heimat. Ich habe es damals nicht ganz verstanden, heute verstehe ich das eher. Und von denjenigen, die ich da so erlebt habe als heranwachsendes Kind, die wollten alle zurück. Die haben nur darauf gewartet, dass sie in ihre Heimat zurück können. Gut, das ist dann ja nicht passiert. Aber ich sehe noch das Leid dieser Menschen. Das habe ich so quasi verinnerlicht. Ja, also das zu meiner Geschichte, um mich auch zu verstehen. Ja, ich bin absolut überzeugt und damit liege ich damit auf einer Linie mit dem englischen Philosophen Thornby, der gesagt hat, das größte Verbrechen, das die Menschen begehen können, ist die Vertreibung von anderen Menschen. Und zwar unerheblich von den Motiven, ob das mit Gewalt geschieht, mit dem Bajonett geschieht oder durch Verlockungen. Also, und ich meine auch, da kann ich nur beipflichten, wobei ich noch weitergehe, sage auch die Kriege, die keine Probleme lösen, sondern nur neue Probleme schaffen. Also das sage ich als jemand, der 12 Jahre Soldat war, weil ich die Folgen eines Krieges durchaus bewusst sind. Und da ist eine Friedenspolitik, die müsste oberste Priorität haben. Also wie gesagt, aus meiner Biografie heraus sage ich das jetzt einmal. Und dafür setze ich mich auch ein, ja. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich heute bei dir sein kann und diese Gedanken mit dir auch verfolgen darf.
Das da haben wir wirklich den gleichen Ansatz, weil für mich ist es auch so, und es ist gut, wenn wir es vielleicht auch gleich einleitend hier sagen. Für uns geht es nicht, obwohl wir beide uns intensiv mit Geschichte beschäftigen, aber es geht nicht darum, das als Selbstzweck, weil man sich da schön verliert in der alten Zeit, sondern um was es geht, und deswegen ist es gut, wenn du das so aufgezeigt hast, auch deine eigene Familiengeschichte. Wahrscheinlich jede Familie in Deutschland hat Leute in ihrer Familie, die ist traumatisiert worden von den Ereignissen im 20. Jahrhundert, diese beiden Kriege. Also aus meiner Sicht ist das Beschäftigen mit diesem Thema auch im Sinne der Heilung. Wenn wir verstehen wollen, wo heute die Probleme sind, dann müssen wir gucken, was ist vorher passiert. Das ist wie wenn ein Mensch krank ist, dann geht es auch darum, dass du als Heiler rausfindest, was ist denn die Vorgeschichte? Du versuchst eine Anamnese, nennt man es in der Medizin, herauszufinden, was ist vorher schiefgelaufen, was hat da zum Jetzt geführt? Weil alles andere wäre nur das Kurieren von Symptomen. Und das ist was wir nicht wollen. So, wenn wir wirklich heilen wollen, müssen wir schauen, und zwar genau schauen, was ist eigentlich passiert und wie ist die Vorgeschichte? Und in diesem Sinne, das ist unsere Herangehensweise, in diesem Sinne wollen wir uns heute diesem Thema nähern.
Ja. Und das ist mir so ergangen wie dir auch, dass ich aufgewachsen bin eigentlich nur mit dem Fokus Zweiter Weltkrieg. Und es hat schon eine Zeit gedauert, bis ich da nachdenklich geworden bin. Da war vielleicht auch das Buch von dem ehemaligen General Schulze-Rohnhoff, Der Krieg, der viele Väter hatte. Aber auch hier habe ich gesagt, es ist nicht der Zweite Weltkrieg. Die Ursachen liegen tiefer. Wenn ich wissen will, was heute passiert und wer hier die Strippen zieht, muss ich viel weiter zurückgehen. Und das habe ich dann, vor 18 Jahren habe ich damit begonnen, mich damit wirklich intensiv zu beschäftigen. Und bin dann beim Ersten Weltkrieg gelandet und ich fühle mich heute richtig bestätigt, weil... Wenn ich jetzt auf den Globus schaue, da hast du einen in der Ecke stehen, wie ich gesehen habe, wenn ich da die Verwerfungslinien von heute beobachte, und da sind wir im Balkan, der Balkankrieg liegt ja noch nicht so weit zurück, dann sind wir in der Ukraine. Wenn wir denken, die Ukraine war auch im Ersten Weltkrieg ein Teil, gehörte zu Österreich-Ungarn, der andere Teil zu Russland. Die Menschen in der Ukraine standen sie auch im Ersten Weltkrieg im Gefecht gegenüber, muss für das Volk ein schlimmes Trauma sein. Das hat sich bei denen ja im Zweiten Weltkrieg noch einmal wiederholt. Und heute findet das Gleiche wieder statt. Also das macht mich sehr traurig, wobei ich durch diese unterschiedliche Geschichte, gerade der Ukraine, dass die einmal im westlichen Lager war und dann auch im östlichen Lager war, es hätte wirklich eine wichtige Brückenfunktion, um Westeuropa mit Osteuropa zu verbinden. Mhm. Und das findet leider nicht statt. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass sich im Donetsbecken, dass wir da Kriegszustände haben und dass die ganzen Manöver, die wir verfolgen können seit 4 Jahren, dass die Schlimmes befürchten lassen, meine ich mal. Also jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir dann im nordafrikanischen Raum. Da können wir anfangen von dem ganzen arabischen Frühling bis hin nach Pakistan eigentlich. Da ist die Welt in Aufruhr. Da haben wir Kriege, und zwar ganz schlimme Kriege. Ich will jetzt nur erwähnen, wir haben das mit dem Irak 2001. Der Krieg ist ja nie beendet worden. Das heißt, dass die Bevölkerung befindet sich in einem permanenten Krieg mit Migrationsbewegungen im Land, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dann kam Libyen dazu, dann kam Syrien dazu und so weiter. Und alles mit den gleichen Motiven. So. Und das ist alles Erster Weltkrieg. Wenn ich da 1916 an Sykes-Picot denke, also an den Engländer Sykes und den Franzosen Picot, die diese Landstriche willkürlich in Einflusszonen unterteilt haben. So, und das ist heute das Ergebnis, was wir sehen. Das muss geheilt werden, wie du richtig gesagt hast. Vorher kriegen wir keinen Frieden in diese Region ein. Und die Menschen schreien danach, wirklich, sie schreien danach, meiner Ansicht nach. Also, was der europäische Kolonialismus hier zerstört hat und beziehungsweise Wurzeln für Gewalt gelegt hat, das ist schlimm. Und da muss irgendwas geschehen. So, und so, wir können sogar noch weitergehen. Also in diesen Bereichen haben wir den Ersten Weltkrieg, direkt springt er uns wie ein Teufelsschachtel, weißt du, aus der Kiste springt. So ein Kistenteufel springt uns das ins Gesicht. Aber es geht ja noch weiter. Wenn wir schauen, dass im Ersten Weltkrieg die Franzosen dann in der Marokko-Krise Fes und Rabat besetzt haben, Italien, die Cyrenaika und Tripolitanien angegriffen hat, die Insel Rhodos angegriffen hat und Großbritannien sich die Ölhäfen da im Persischen Golf unter Kontrolle genommen hat. Das war 1911. Und da schreibt Oswald Spengler völlig zu Recht, der Erste Weltkrieg hat bereits 1911 begonnen. Das könnte ich eigentlich nur so unterstreichen. Und wenn wir dann noch weitergehen, die Weltkugel nehmen, da sehen wir, dass 1911 die Japaner Korea besetzt haben. Was für ein fürchterliches Schreckensregime bis 1945. Und dann kommt die Befreiung durch die USA. Sie hoffen auf Selbstbestimmung. Und da, Geschichte kennen wir ja, der Norden sozialistisch sein wollte, hat es keine Wahlen gegeben, sondern sie wurden am 38. Breitengrad geteilt. Und die Konflikte, die wir heute mit Nordkorea und Südkorea haben, ist, wie gesagt, seit 1911 hat das die Wurzeln. Und auch da gehört Heilung her. Und wenn wir dann noch weiter schauen, der Krieg in Syrien im kurdischen Raum, was hier mit dem kurdischen Volk oder den kurdischen Stämmen passiert ist, das ist ja auch ungeheuerlich. Ihnen wurde ja von Wilson im Ersten Weltkrieg ein eigenes Land versprochen. Und das war nach dem Ersten Weltkrieg, war dieses Versprechen wertlos, weil die geopolitischen Interessen der USA völlig andere waren. Hier hatte man auf die Türkei gesetzt und man brauchte die Türkei und man hat die Kurden einfach fallen lassen. So wie man das heute wieder macht. Also wir sehen, der Zweite Weltkrieg ist nur eine Fortsetzung des Ersten Weltkrieges, aber die Ursachen für alle Verwerfungen liegen in der Zeit im Ersten Weltkrieg und der Zeit davor.
Richtig, weil da ist wirklich so eine Ordnung, okay, ob die ideal war oder nicht, könnte man drüber streiten, aber es ist wirklich eine Ordnung zerschlagen worden. Mhm. Das ist, was passiert ist im Ersten Weltkrieg. Und interessant auch, weil du die Kurden ansprichst, tatsächlich sind die Kurden mit eins der größten Völker ohne Staat, ohne eigenes Staatsgebiet. Mhm. Und das ist, finde ich, wunderbar, weil genau da kannst du sehen, diese Kontinuität auch. Das ist heute wieder brandaktuell. Ja. Das sind genau die gleichen Probleme, die man vor 100 Jahren auch schon hatte. Und mir scheint so, dass man die Krise auch bewusst immer entfachen kann. Also man hält die Krise aufrecht, um sie dann eben im Sinne der Geostrategie einzusetzen, wie man es braucht. Ein Beispiel, weil du auch Ukraine erwähnt hattest, da war es ja der große Geostratege Zbigniew Brzezinski, ja, genau. Der doch schon gesagt hat, ja, auf dem großen geostrategischen Schachspiel, dass die Ukraine, vielleicht ist sie nicht die Dame, aber sie ist bestimmt kein Bauer, es ist eine wichtige Figur. Und genauso hast du es auch aufgezeigt, dort verlaufen so die Frontlinien und tatsächlich sind die seit 100 Jahren im Grunde genommen dieselben. Und da stellt sich doch für uns Menschen die Frage, können wir da diese Probleme nicht mal lösen, können wir die nicht mal anpacken? Aber um die anzupacken, müssen wir erstmal sehen, was sind denn eigentlich die Probleme?
Genau.
Und jetzt lasst uns mal zum Ersten Weltkrieg kommen. Ich meine, wir werden euch jetzt nicht hier mit Schulwissen langweilen, also wir alle haben das gehört, da war die Geschichte mit Franz Ferdinand, das Attentat Start in Sarajevo und so weiter. Und letzten Endes, so lernen wir es auch in der Schule, die Hauptschuld am Krieg trägt neben der KNK-Monarchie Österreich-Ungarn Deutschland. Mhm. Der deutsche Militarismus wird dort immer hervorgehoben und überhaupt dieses unterdrückende Kaiserreich und so weiter. Dort ist die Hauptlast. Aber ich meine, es ist ganz offensichtlich, wenn man sich damit beschäftigt, dass dieses Narrativ so nicht hinhaut. Also jetzt, deswegen lassen Sie jetzt mal wirklich reingehen und mal ganz naiv gefragt, eine naive Frage, nur so der Eingang. Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung für den Ersten Weltkrieg? Und wie bei so einem Krimi, so wem nutzt es? Cui bono? Wer hat einen Nutzen vom Ersten Weltkrieg? Bei Deutschland kann ich den gar nicht erkennen. Was wäre denn ein Kriegsgrund eigentlich gewesen? Also lass uns mal diesen Fragen nachgehen. Wer hatte eigentlich ein Interesse an
Also vielleicht doch mal zur Situation 1909 bis 1914. Da sind paar Daten völlig interessant. Also Deutschland hatte einen boomenden Handel, hatte Geburtenüberschüsse in den Jahren zuvor, also seit der Reichsgründung später ungefähr 20 Millionen junge Menschen mehr, die man hervorragend ausgebildet hat. Man hat die Oberrealschulen eingeführt. Die deutsche Wirtschaft boomte und der deutsche Handel boomte. Die Handelsbilanz in Europa war ausgeglichen, aber die Handelsbilanz nach Asien war 50% größer als die Einfuhren aus Asien und das gleiche galt für Amerika. Das heißt, dieses Ungleichgewicht konnten sich die Briten als Handelsnation so nicht bieten lassen. Und dieses Export-Weltmeistertum führen wir heute weiter fort. Und da wundert es nicht, dass Trump sagt, die Deutschen sind böse. Sie waren damals in dieser Hinsicht auch schon böse und haben die Befindlichkeiten der anderen Handelsnationen oder der Großen, nämlich England, insofern missachtet. Also es war nicht der Bau der deutschen Kriegsflotte. Das ist eine Chimäre meiner Ansicht nach. Es war der Bau der deutschen Handelsflotte. Die entwickelt sich zu einer der stärksten Handelsflotten der Welt. Und bei der Kriegsflotte, das war zumindest aus der Sicht der Leute in der britischen Admiralität nicht mehr als ein Papiertiger. Und der Beweis ist ja auch schnell anzutreten, weil das Ostasien-Geschwader am 7. oder 8. Dezember 1914 von dem britischen Atlantik-Geschwader vor den Falklandsinseln in einem mehrstündigen Gefecht versenkt worden ist, ohne eigene Verluste. Nur die Dresden konnte entkommen, wie wir wissen. Also, und von da an sind ja die deutschen Kriegsschiffe nicht mehr ausgelaufen. Doch, im Mai 1916 haben sie einen Ausflug gemacht zum Skagerrak, also weg von Großbritannien nach Dänemark hin, um da einen Kampf zu vermeiden. Und nur der englische Admiral Jellicoe, der die Home Fleet befehligte, hat das erkannt und hat die Flotte auslaufen lassen, um die deutsche Flotte zu stellen und zu vernichten. Und nur durch eine ganz glückliche Führung des Admirals Hipper, der übrigens aus Bayern kam.
Ne? Der kam aus Bayern,
aus Weilheim.
Am Starnberger See wahrscheinlich
am Starnberger See. Das Segeln gelernt. Der hat da ein Remis herausgeholt. So, also der hatte eine Sternstunde, der Admiral Hipper, und der Admiral Jellicoe, der britische, einen vernichtend schlechten Tag. So, also, aber ansonsten sind die deutschen Kriegsschiffe nicht mehr ausgelaufen. Also dieses Argument stimmt nicht. Aber die deutsche Handelsflotte war natürlich eine große Gefahr für die britische Handelsflotte. Und die deutsche Industrie, die sich so stark entwickelte, musste ja eingehegt werden. Ich versuche das mal vorsichtig auszudrücken. Und da hat man sich rechtzeitig was einfallen lassen. Aber jetzt sind wir eigentlich schon auf dem Weg gekriegt. Ich wollte eigentlich noch weiter zurückgehen.
Wenn du erlaubst.
Wir müssen sehen, die Situation da in England nach der deutschen Reichsgründung 1871. Da herrschte in England die Queen Victoria, eine alte Dame, eine resolute Dame, die Freundschaft mit Deutschland suchte und Freundschaft auch mit Österreich-Ungarn. Also, und ihre Tochter Victoria war mit dem deutschen späteren Kaiser Friedrich III. Vermählt.
Also eigentlich enge Bande.
Ja, ja, und das wäre für jeden hätte eigentlich das klar sein müssen, dass diese Verbindung mit dem englischen Königshaus, diese enge Verbindung, hätten für uns vielleicht eigentlich das größte Glück sein müssen. weil mit England an der Seite hätten wir eine tolle Entwicklung nehmen können, denke ich mal. Und der Kaiser Wilhelm II. War ja, wie gesagt, der Kind wieder aus dieser Verbindung Friedrich III. Und der Victoria. So. Und leider hat sich das so nicht bewahrheitet. Wilhelm II. Ist ja viel am Hofe in England aufgewachsen. Er war viel bei seiner Großmutter. Und hatte also enge Verbindungen zum englischen Adel. Er ist da Regatten mitgesegelt und zwar erfolgreich. Da hat er sich auch nicht so viele Freunde gemacht, nicht weil jemand mit einer verkrüppelten Hand auch noch da vorne mitsegelt. Wie dem auch sei, also die Neider waren eigentlich immer schon groß und verstärkt kam noch hinzu, dass die Königin Victoria ihren Enkel Wilhelm die Liebe gab, die er von seiner Mutter nicht bekommen hat. Wegen seiner verkrüppelten Hand und so weiter. Und da ergab sich eigentlich auch ein Familiendrama, weil der Sohn von der Königin Victoria, Edward, der Kronprinz, also Onkel von Wilhelm II., war in ihren Augen ein Taugenichts, ein Mann, dem man eigentlich keine Verantwortung geben dürfte. Er hat also Gerichtsverfahren wegen Glücksspiels und dergleichen mehr und so weiter. Also da hat sich schon von Anfang an ein Zwist angebahnt und dieser Kronprinz Edward, also von seiner Mutter eigentlich immer düpiert, von der Queen Victoria, weil er, wie gesagt, nur insgesamt hatte, glaube ich, 55 Geliebte, die alimentiert wurden vom Hof. Eine stolze Zahl. Und er hat dann 1887 im Oktober mit Freunden, da war der so Mitte 30 Jahre alt oder Ende 30 Jahre alt, mit seinen Freunden, einflussreiche Freunde, auch so alt wie er, also die junge Generation, die rebellische Generation, die haben dann überlegt, einen neuen Kurs zu fahren. Das nannten sie auch so. Einen neuen Kurs, also keine Freundschaft mehr mit Deutschland und Österreich-Ungarn, sondern Freundschaft mit dem verfeindeten Frankreich. Frankreich war der imperiale Gegner bis dahin.
Und auch fast schon so eine Geschichte, so ein geschichtlicher Rivale. England, immer, Frankreich, das immer, geht ja bis immer. Zurück hier.
100 Jahre Krieg.
Ja, 100 Jahre Krieg und so weiter. Rosenkriege und diese Geschichten.
Genau,
so.
Genau.
Wie kam es denn dann zu dem Wechsel? Ich meine, warum kam von Edward und diesen Leuten, warum auf einmal diese komplette Wechsel? Nee, wir machen jetzt mit denen Freundschaft und wir schaffen uns einen neuen Hauptlieblingsfeind. Wie kam es dazu?
Ja, also das wird verschiedene Gründe haben. Wie ich die gewichten kann, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Wichtig ist, dass das angeschrieben war. Also der Kronprinz hat dann im Oktober 1887 seinen Freund, den Herzog von Norfolk, den 15. Herzog, also alter Adel, an den Vatikan geschickt, an den Heiligen Stuhl geschickt. So, und das wusste ich bis dahin auch nicht. Ich dachte immer, England ist seit Heinrich dem 8. puritanisch und hat mit dem Papst gar nichts zu tun. Aber Trugschluss. Der zweitmächtigste Mann in England war immer der Herzog von Norfolk und immer katholisch und immer enge Beziehung zum Vatikan. Also konnte man immer die Karte so ausspielen, wie man es brauchte. Ganz geschickt, clever.
Interessant,
ja. Sehr interessant, ja. Also, der ist zum Vatikan und hat mit dem Papst Leo dem 13. die Idee unterbreitet vom Kurswechsel. Und der Papst Leo, der 13., fand das nachdenkenswert und hat dann doch relativ schnell entschieden, das zu befördern. Und zwar mit folgender Überlegung. Er sagt, die Monarchien, die wir besser haben, diese gottgesalbten Monarchien, das ist überlebt. Seit der Französischen Revolution waren ja diese revolutionären Republiken eigentlich im Vatikan in Ungnade gefallen. Das war falsch. Wir müssen auf diese Republiken setzen, in Zukunft nur noch auf die Republiken und nicht mehr auf die gesalbten Häupter. Das war Leo der 13. So. Und dann passierte Folgendes, dass schon im März 1888, also sehr schnell, Diplomat, ein ganz junger Diplomat aus Petersburg, ein gewisser Iswolski, an den Heiligen Stuhl als Gesandter geschickt wurde. So, und der konnte am Heiligen Stuhl, ich glaube, der war von da bis 1906, denke ich mal, eine recht lange Zeit, hatte die Verbindung mit Frankreich ausgebaut über den Kardinal Lefebvre und hat dann, wie gesagt, diese Entente mit Frankreich.
Das heißt, dieser Oswalski ist ein russischer Diplomat.
Ein russischer Diplomat, ja.
Am Heiligen Stuhl. Und von dort aus hat er sozusagen auch die Verbindung zu Frankreich, zu den Westländern geknüpft. Genau. Die ja traditionell eigentlich auch sich nicht grün waren.
Nein,
ja. Das ist nicht so lange her, dass Napoleon in Russland eingewandert
Millionen. Ja, natürlich, so. Das war einfach eine Revolution im Denken, wenn wir das mal so sagen können. Und dann ist der, und wenn wir denken, 1905 haben die Russen ja ihren Krieg in der Mandschurei verloren, gegen Japan. Und Japan war aber Protégé von den Briten. Also, obwohl diese enge Entente da war, hier hat Großbritannien gesagt, unser Indien muss geschützt werden und das geht nur, wenn wir die Russen aus der Mandschurei vertreiben. Also auch der Krieg, da wo die russische Flotte in Port Arthur versenkt worden ist, nicht? Einfach ohne Kriegserklärung sind die Japaner gekommen und haben da die ankernde Flotte versenkt. Aber das war in Absprache mit den Briten. Und dass die russische diplomatische Führung und auch die militärische Führung das so nicht werten konnte, begreife ich bis heute eigentlich nicht. Also eigentlich genau das Gegenteil. Und wer 1905 nach diesem Angriff der Japaner dem Zaren ein Bündnis vorgeschlagen hat im Byrku, das war Kaiser Wilhelm II. Der hat das erkannt. Er sagt, also wenn Deutschland, was ja immer unterstellt wird, einen europäischen Krieg wollte, wirklich einen großen Krieg wollte und die Nachbarn Frankreich und Russland wirklich, wirklich ja, zerstören in der damaligen Substanz, dann wäre 1905 der Zeitpunkt gewesen. Die Franzosen waren in der Rüstung noch nicht so weit. Die hatten ihre Kriegspläne nicht entwickelt, schon lange nicht den Kriegsplan 17. Die waren vorher mehr defensiv und wurden dann immer offensiver bis zum letzten Kriegsplan von 1916, der dann also Durchmarsch unten in Elsass durch Süddeutschland rauf nach Berlin. Also das Gegenstück eigentlich zum Schlieffenplan ungefähr, haben die gehabt. War alles nicht da. Also 1905, Russland total zerstört, militärisch am Boden und Revolutionen im eigenen Land. Und das hat Deutschland, und in dieser Situation macht Kaiser Wilhelm II dem Zaren ein Angebot. Ein Angebot der Annäherung. Hat er nicht angenommen. Das meine ich, also wenn Militärs entscheiden und sagen, wann ist es Zeit, Krieg zu machen ohne große eigene Verluste, dann wäre das natürlich das gewesen. Aber es war nicht gewollt. Und ich muss da in diesem Zusammenhang auch den deutschen Generalstabschef, den älteren Molke, erwähnen. Der hatte als Generalstabschef jederzeit Vortragsrecht im Reichstag. Und er war auch immer anwesend, sodass Abgeordnete ihn fragen konnten, wie der Stand des Militärs ist. Finde ich ganz sinnvoll eigentlich. Und der hat in seiner Abschiedsrede gesagt, hat gewarnt, die Brandfackel des Krieges zu werfen. 1890. Die Brandfackel des Krieges zu werfen, weil daraus entweder ein siebenjähriger Krieg entstehen könnte, und da wissen wir, was das für Preußen hieß, siebenjähriger Krieg, totale Zerstörung Preußens bis hin zur Vernichtung, so an der kurz davor. Oder sogar ein zweiter 30-jähriger Krieg. Also, das hat er da im Reichstag formuliert. Der Generalstabschef, also da vom deutschen Militarismus zu sprechen, halte ich sowieso für äußerst abwegig, weil wir können von einem preußischen Militarismus sprechen. Ha? Dann haben wir den mit der Pickelhaube und den schnarrenden Stimme und den gezwirbelten Dings hier hin. Aber deutscher Militarismus, also bayerischer Militarismus, da fängt man ja, da wird es ja lächerlich fast, weil die Bayern 1866 eigentlich kaum gekämpft haben oder wenn dann auch nur ohne großem Interesse. Also Ludwig II. Hatte keinen Militarismus, sondern der hat da seine Schlösser gebaut und ganz andere Visionen von dem. Und Baden-Württemberg, also die Baden-Württemberger, haben zwar immer im Ersten Weltkrieg auch sehr tapfer gekämpft, aber von Militarismus in Baden-Württemberg wirklich keine Rede. Also von einem deutschen Militarismus zu reden, halte ich für nicht gerechtfertigt. Ja.
Das ist ja so ein Grundnarrativ oder so eine Vorstellung, die Menschen haben, nicht nur in Deutschland, sondern wer sich halt damit beschäftigt. Von Deutschland aus hätte ein Interesse daran gehabt, irgendwie das Reich zu vergrößern oder sowas. Aber tatsächlich, so wie du das jetzt aufzeigst, gab es damals auch schon vernünftige Leute, auch eben im Militär, du hast Moltke angesprochen, die aus ihrer Sicht heraus eigentlich schon die Lektion der Geschichte gelernt haben und erkannt haben, dass so ein großer Krieg für Deutschland immer schwierig ist. Einfach durch die Lage schon. Du hast halt automatisch droht diese Zwei-Fronten-Geschichte. Das heißt, für Deutschland ist der Krieg eher Nachteil. Das konnte man damals strategisch auch erkennen. Das heißt, man muss eigentlich politisch da eher hinwirken, dass es möglichst, dass wir Frieden haben zu unseren Nachbarn. Das wäre im deutschen Interesse. Ja. Also das so konnte man damals, also im Vorabend des Ersten Weltkriegs auch durchaus die Lage einschätzen. Also, ne?
Das kann ich nur unterstreichen. Wir haben also im Vorfeld des Ersten Weltkrieges eine so große Wirtschaftsleistung, so ein großes Potenzial. Also wem hat dieser Krieg genutzt oder nicht genutzt? Dem Deutschen Reich hat mit Sicherheit nicht genutzt, weil Deutschland war durch die Industrie und durch die wissenschaftlichen Erfolge, wenn wir an die Kaiser-Wilhelm-Institute denken, die Masse der Nobelpreise, das geringste Analphabetentum und so weiter, die höchsten soziale Absicherung, kannten die anderen Länder ja überhaupt nicht. Das war hier im Deutschen Reich. Und was wirklich noch ganz wichtig ist, denke ich einmal, was heute gar nicht thematisiert wird, in jedem Jahr verlassen ungefähr 150.000 bis 175.000 Leute, die einen positiven Beitrag zu unserem System bringen, also steuerlich, verlassen das Land, also solche sogenannten Leistungsträger, obwohl ich den Begriff ja nicht für so großartig finde, aber es trifft in dem Fall, die verlassen das Land und damals vor dem Ersten Weltkrieg, ab so 1908, war die deutsche Auswanderungsquote gegen Null, während sie von England, Italien und so ansteigend war. Aber von Deutschland, und das ist ein Zeichen, wenn niemand, die jungen Menschen auch nicht mehr die Notwendigkeit haben, auszuwandern, weil sie einen Arbeitsplatz haben, eine hervorragende Ausbildung, zum Beispiel die duale Ausbildung hervorragend und dann die Einführung der Realgymnasien und so weiter, haben die keine Notwendigkeit gesehen, auszuwandern. Also das ist doch ein Indiz, dass dagegen spricht, also dagegen das Interesse Deutschlands an diesem Krieg. Und die Frage, wer konnte an diesem Krieg gewinnen? Kannst du in dem Buch mal suchen, das Gespräch mit Henry White und Balfour? White und Balfour. Oder gib mal her, da hinten. haben wir es auf der Rückseite nur anzuhören. Das ganze Gespräch ist schon interessant, das lohnt sich wirklich nachzulesen, was die beiden im Tier. Aber er abschließend sagt, also der ehemalige britische Premier bis 1905 sagt dann, und später wieder Außenminister, sagt dann zum amerikanischen Diplomaten 1907 während der Abrüstungsgespräche in London, ich zitiere, wir sind wahrscheinlich Narren, dass wir keinen Grund finden, um Deutschland einen Krieg zu erklären, bevor es zu viele Schiffe baut und uns unseren Handel wegnimmt.
1907. Mhm. Ne? Also Frage, wem nutzt es? Das heißt, also es sind vor allem Handelsinteressen, die, jetzt vereinfacht gesagt, also korrigiere mich, wenn es anders ist, aber kann man das so verstehen, dass sozusagen dieses britische Imperium, das hatte große Handelsinteressen, also auch auf der ganzen, mit Weltherrschaftsträumen verbunden. Thema Indien, diesen ganzen Subkontinent ausgeplündert. Das heißt, war das die Hauptsorge eigentlich von England, sozusagen ihre imperiale Vormachtstellung zu verlieren. Vielleicht so ähnlich, um mal so einen Bogen zu spannen, unsere Zeit, wie Ende der 90er doch in Amerika ein Think Tank war, Project for a New American Century, die sozusagen sich Gedanken gemacht haben, wie können wir die Vorherrschaft, die wir aktuell haben, wie können wir garantieren, dass die nächstes Jahrhundert läuft? Und ist nicht sozusagen in derselben Situation das englische Imperium gewesen, dass man sagt, wir haben jetzt gerade einen Riesenvorteil noch, haben wir einen Vorteil, wir haben die stärkste Seemacht und wir haben diese ganzen Beziehungen und Substaaten und so weiter. Ist das sozusagen die gleiche Ausgangsposition gewesen?
Die Parallelität ist nicht zu leugnen. Also für mich ist die wirklich eindeutig. Und die Vorbereitung zu diesem Ersten Weltkrieg Also wir fingen an mit dem neuen Kurs. Und dann haben wir natürlich zugleich auch die Fantasien von einem Cecil Rhodes. Mhm. Also es war einmal, der gehörte mit zu diesem erweiterten Kreis von dem Kronprinzen. Und der Cecil Rhodes, das war ja ein Gold- und Diamanten-Tycoon mit unglaublichen Gewinnen aus Südafrika. Unglaublich. Und
ein Mann, nach dem man ein eigenes Land benannt hat. Das muss man sich mal überlegen. Ja, Rhodesien, heute Simbabwe. Was bedeutet das, wenn ein ganzes Land, das ist größer als Deutschland, wir reden ja von einer riesen Gegend, die einfach sozusagen ein Privatreich ist, wo das im Familiennamen
und,
steckt.
Und der hatte einen Sekretär, seine rechte Hand, das war der Arthur Milner, wirklich wichtiger Mann, ganz wichtiger Milner. Und über den, der hat den Burenkrieg gefingert, den zweiten Burenkrieg. Also die Buren, das ist ja auch eine ganz tragische Geschichte, die waren zunächst erstmal unten am Kap.
Da mussten uns auch abholen, die Buren, wer sind die Buren
überhaupt? Das waren Bauern aus Holland und Friesland oben und Norddeutschland, also Bauern aus dieser deutsch-holländischen Ecke da oben, sagen wir mal.
Und die haben in Südafrika gesiedelt?
Und die haben, in Kapstadt zunächst gesiedelt. Also das ist ja geostrategisch der wichtigste Punkt auf der Strecke von Europa nach Indien.
Als es noch keinen Suezkanal gab.
Und da gab es ja die Indian Companies, du weißt, die man da ausgebeuten konnte. Indien braucht man. Also man musste vorbei, die Schiffe mussten bunkern können. Und jetzt sind aber schon die Buren da. Das heißt also, die Briten haben dann Folgendes gemacht. Sie haben Briten da siedeln lassen. Es wurden immer mehr. Und die haben dann Druck auf die Buren ausgeübt, um die Buren zu verdrängen. Und die Buren haben dann das erkannt und haben gesagt, der Klügere gibt nach. Wir ziehen in das Innere, also weiter in den Norden. Und haben dann die beiden Republiken Oranje, Freistaat und Transvaal gegründet. Und dann, jetzt haben wir unsere Ruhe vor den Briten. Aber war auch so kurzfristig, bis gemeldet wurden, dass in diesen Staaten Gold und Diamanten vorkommen sind. So. Und jetzt wollten die Briten natürlich da auch den Zugriff haben oder die Schürfrechte. Die Farmer hatten kein Interesse dran, die wollten anbauen. Es hat sie nicht interessiert, dass unter ihren Feldern Gold zu holen ist oder Diamanten. Die wollten einfach nur Farmer sein.
Weil das auch dann, dazu braucht es dann schon eben nicht einen Bauern, der dort gräbt, sondern braucht
Industrie.
Industrie, genau.
Industrie. Es braucht dann Konzerne, Industrie, die das machen. Und Sklaven, die da arbeiten. Ja, genau. Und ein Bauer ist kein Sklave. Also ungern zumindest. Ja. Ne? So, also wurde dann gefingert, wirklich. Erst wurde der Jameson Raid gemacht, also ein Regime Change versucht, um den Krüger wegzubringen, so wie jetzt vielleicht in Venezuela de Maduro. Hat nicht geklappt. Und dann hat Kaiser Wilhelm doch diesem Präsidenten der Burenrepublik ein Telegramm geschickt und ihm gratuliert, dass er diesen Regime Change abgewehrt hat. Aufregung im Reichstag hier bei uns. Was fällt dem Kaiser ein? Und die Briten waren kurz vor einer Kriegserklärung gegen Deutschland. Ja. Und dann wenige Zeit, zwei, drei Jahre später, hat Milner dann tatsächlich diesen Krieg gegen die Buren gefingert, sage ich jetzt einmal so. Und der dauert ja von 1899 bis 1902. Und mit gigantischen Verlusten einmal für die Buren. Es haben ungefähr 65.000 Buren gegen 400.000 britische Soldaten gekämpft, gut ausgebildete Soldaten.
Und die hatten ja auch, muss man vielleicht auch erwähnen, dabei auch dann diese technischen Neuerungen, die kamen mit der Erfindung des Maschinengewehrs,
das Maximgewehr. Aber die Buren, die hatten alles. Sie hatten Panzerzüge, sie hatten alles. Aber die Buren hatten einen Willen, einen Freiheitswillen und haben aus ihrem Land heraus gekämpft.
Das war ihr Land, es waren
also,
Bauern, ne?
Wie wir heute sagen, hybride Kriegführung, oder? Ja, und waren sehr erfolgreich. Dann hatten die Briten keine andere Wahl, als die Frauen und Kinder dieser Buren in Camps zu sperren, sage ich jetzt mal so, und die Buren zu veranlassen, in der Androhung, die alle umzubringen, die Waffen zu strecken, was sie dann später gemacht haben.
Das heißt, das war die Kriegsführung. Man hat um die Burenkämpfer, um die madig zu machen, man konnte es trotz der technischen Vorteile, die man hatte, haben die nicht aufgegeben, weil die halt ihr Land verteidigt haben, bereit bis zum Letzten zu gehen. Wie hat man es also gemacht? Man hat erpresst, die Zivilisten, Frauen und Kinder, hat man verhaftet, interniert. Und Stimmt es eigentlich, dass da eigentlich das erste Mal der Begriff Concentration Camp, Concentration, also auch wirklich der Begriff, kommt von da?
Ja, ja, ja. Ich habe also vermeiden wollen zwar, aber stimmt, ja, stimmt. Und das war also das, was hier passiert ist zwischen 1899 bis 1902. Das ist einfach meiner Ansicht nach eine Blaupause für alles Menschenverachtende, was dann im 20. Jahrhundert passiert ist. Mhm. Also die Vernichtung von Menschen, die
also Kriegführung. Also schon eben diese maschinelle Kriegsführung,
alles, wo
eben Maschinengewehr, da zählt die Tapferkeit des Einzelnen kaum noch bis hin zu der Krieg gegen die Zivilbevölkerung auch.
All die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts finden wir hier in diesem Burenkrieg. Mhm. Das mag maßgeblich. So, und wenn du mal nach Schottland fährst, da wirst du Denkmäler finden in Edinburgh, überall vom Burenkrieg, nicht vom Ersten Weltkrieg. Der Burenkrieg sitzt in den Menschen ganz tief, in Schottland zumindest. Andere kann ich nicht so beurteilen, aber in Schottland habe ich mich umgeschaut. Und die Bevölkerung hat durchaus begriffen, dass hier dieser Krieg geführt wurde mit Steuergeldern, mit den Menschen aus dem Land, für die Interessen einiger weniger.
Genau, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Und das wissen die.
Das ist der entscheidende Punkt, oder?
Das ist der entscheidende Punkt.
Es ging um Privatinteressen. Englands Ressourcen müssen herhalten. Junge Engländer oder Schotten, Leute, die da nichts zu tun haben, deren Freiheit wird auf einmal in Südafrika verteidigt. Und dann auch deren Gelder, deren Steuer sind es. Aber es sind Privatinteressen. Rhodesien. Das war nicht das Geld, was die eingenommen haben, ist dann wiederum nicht in Staatssäckel reingegangen, sondern das ist ins Private gegangen. Ne?
Und jetzt geht das weiter. Dieser desaströse Krieg, der wirklich desaströs war, und damit, während dieses Krieges war der Lord Balfour Premierminister, der hat dann 1904 festgelegt, dass sowas nie wieder passieren darf. Die nächsten Kriege müssen besser vorbereitet werden. Und hat dazu das Committee of Imperial Defense gegründet. Also ein Komitee zur Reichsverteidigung, wie wir es nennen wollen. Nicht? Das ist ja auch nur ein schöner Name, aber die Wirklichkeit war anders. Und in diesem Komitee der Reichsverteidigung wurden in verschiedenen in Unterabteilungen einmal das Heer vorbereitet, hier ein Expeditionskorps für den kommenden Krieg aufzustellen. In Nordfrankreich oder Belgien von 160.000 Mann. Und wenn wir wissen, dass die Seemacht England auf den Soldaten eigentlich in den Kriegen kaum bereitgestellt hat, also beim Krimkrieg haben sie, glaube ich, 40.000 Soldaten gehabt. Das war das Höchste, was die Briten je vorher mal aufgestellt haben. Das war im Krimkrieg 1856. Und jetzt 160.000. Und diese Aufstellung, dieses Expeditionskorps, lief völlig geheim. An dem Premierminister vorbei, am Kabinett vorbei. So. Und es hat auch keine Unterlagen gegeben. Deswegen konnten die Briten, der britische Außenminister Edward Grey, immer sagen, es gibt keine Verträge. Gab's auch nicht. Das war nur per Handschlag. Nur per Handschlag. Also der konnte wirklich vor das englische Parlament treten und sagen, gibt es nicht. Und vom Kabinett auch. Und jetzt sind wir eigentlich da, dass also bei Kriegsbeginn dann 1914 dieses Kabinett völlig überrascht war, was hier an Kriegsvorbereitungen getroffen war. Und da haben einige Minister, ich glaube drei Minister, sofort das Kabinett verlassen. Wir können es nicht mitverantworten. So, aber ganz wenige Minister, unter anderem der Außenminister Grey, Edward Grey, und hier auch wieder Edward Grey, Edward, der Taufpate von ihm, war dann inzwischen der King Edward, sein Vater gehörte mit zu dem Entourage um den Kronprinzen.
Und da sind wir bei dem Edward, was du vorher erzählt hast, der eben diesen Kurs
gemacht hat. Genau. Und dann war der ein gewisser Haldane, der war dann der Kriegsminister. Und ein Asquith, der dann später die Nachfolge von dem neuen Premierminister Campbell Bannerman angetreten. Das war aber alles vorher schon geplant. Also 1904 dieses Committee of Imperial Defense und 1905 wählte aus Empörung die englische Bevölkerung oder die britische Bevölkerung eine wirklich liberal-pazifistische Regierung unter Campbell Bannerman. So. Also da stehe ich dazu, das war wirklich ein Mann, der die Schrecknisse des Burenkrieges gesehen hat und auch das künftig verhindern wollte. Aber der Balfour, der vorhergehende Konservative, hatte schon dieses Committee of Imperial Defense gegründet, ja, wo die Leute von ihm schon da Stellung bezogen haben. Und dann diese drei, die ich erzählt habe, nicht der Grey, der Haldane und der Esquisse, die haben diesen Campbell Bannerman eingerahmt. Das waren Konservative, sage ich mal, die aber da bereit waren, in die Regierung einzutreten, auch mit dem Segen von inzwischen King Edward. Nicht? Dahin.
Also so ein bisschen wie Wolfs im Schafpelz.
Ja, das war schon.
Die haben da mitgemacht,
haben dahin,
die genau. Waren wirklich eine Frieden.
Und dann ist der Regierung. Campbell Bannerman 1908 verstorben. Und der Esquisse, einer aus dieser dreien, ist dann Premierminister geworden. Und die haben neben den Abmachungen da wirklich diesen Krieg im Sinne der Sissel-Gruppe bzw. Milner-Gruppe auf den Weg gebracht. Und das ist wirklich eine fatale Entwicklung in dieser ganzen Vorbereitungsphase. Und wir haben jetzt in diesem Committee of Imperial Defense ab 1908 auch eine Marineabteilung. Eine Marineabteilung, die geführt wurde von einem jungen Marineoffizier, Hankey, Maurice Hankey, später Lord Hankey. Der ist also in relativ jungen Jahren in diese hohe Position schon gekommen, weil er der Protégé vom Sea Lord Fisher war. Und dieser Sea Lord Fisher hat vorher schon diesen jungen Marineoffizier als Konferenzleiter zu wichtigen Konferenzen geschickt, was eigentlich schon erstaunlich war. Aber der hat das Potenzial, also der war im Marinegeheimdienst, dieser Hankey, hat ihn erkannt. Und dieser Sea Lord Fisher, nur alleine um mal auf den Charakter zu beleuchten, der hat seit 1907 wie ein Mantra immer "We have to Copenhagen the German fleet".
Ach so, wie hier Cato bei den...
Ja, "We have to Copenhagen the German fleet". Was heißt das? "To Copenhagen" ist ein Begriff, ein geflügeltes Wort in England, weil 1807 aus Angst heraus Napoleon könnte Dänemark besetzen, haben gesagt, bevor Napoleon die dänische Flotte bekommt, müssen wir sie vorher vernichten. Ohne Kriegserklärung. Da sind die nach Kopenhagen rein und haben einfach die dänische Flotte in Grund und Boden geschickt. So, und das wollte der Lord Fisher, Sea Lord Fisher, ab 1907, "to Copenhagen the German fleet". Haben sie dann aber doch nicht gemacht. Dafür haben sie was anderes gemacht unter diesem intelligenten Lord Hankey oder späteren Lord Hankey. Sie haben die Blockade vorbereitet. Wissen mit einer wissenschaftlichen Akribie, die kaum seinesgleichen gefunden hat, mit dem Ziel, weltweit der deutschen Industrie die Rohstoffe so einzuschnüren, dass die deutsche Industrie langfristig gestört wird, wenn nicht sogar zerstört werden kann. So. Und diese Vorbereitung für diese Blockade liefen auf Hochtouren und im Unterhaus hat man gemerkt, dass diese Marineabteilung so stark ist in diesem Committee of Imperial Defense. Da wurden Anfragen gestellt, warum die so groß ist. Und die Antwort war, ja, für die Abgeordneten einleuchtend. Man hat gesagt, ja, die Deutschen bereiten die Invasion Englands vor. Und die Abwehr dieser Invasion, die kann ja an allen Küsten sein, kostet so viel Kraft. Da muss man so viel planen und so viel machen, dass wir den Umfang brauchen. Aber es gibt nicht da im deutschen Generalstab auch nicht nur irgendjemand, den man damit zitieren könnte, dass man versucht oder nur angedacht hat, in England zu landen.
Völlig irrationale Vorstellung.
Völlig, ja, also völlig klar. Aber das hat das Unterhaus geglaubt. Das hat das Unterhaus geglaubt. Und mit diesen Täuschungen haben sie gearbeitet. Wirklich, mit Täuschungen gearbeitet. Und das ist wirklich schon dramatisch. Und als mit Kriegsausbruch dann am als England am 4. August um 23.30 Uhr dem deutschen Botschafter die Kriegserklärung überreicht hat, waren bereits Stunden später, Morgengrauen, 5 Uhr, vor Emden eine englische Flottille mit einem Kabelleger, die das deutsche Atlantikkabel aus dem Grund gezogen haben. Vor
in den
Emden.
Ersten 24 Stunden reden
ja. Davon. Also, wir davon. Wie lange die Schiffe dahin brauchen, muss erstmal der Befehl gegeben werden und so weiter. Ja. Also, nein,
das heißt, allein daran kann man erkennen, dass wirklich von dem Augenblick, wo für England der Krieg losging, alles diese ganze Seeblockade sofort da war. Und? Allein das ist ja der Beweis, dass man sie geplant haben muss, weil du kannst diese Dinge nicht in zwei
aber
Tagen machen
gemacht,
oder auch nicht in einem Monat.
Diese akribische Seeblockade. Und vor allem, das Camwills war auch sofort involviert. Mhm. Das lief auch geheim. Nicht, das war auch ein Teil
dieses... Also das heißt, die ganzen englischen Kolonien...
Ob das Neuseeland war mit der Besetzung der deutschen Kolonien...
Die waren auch alle schon vorbereitet, die hatten
alles,
auch alle schon rekrutiert
und so weiter. Und das war natürlich, was sie machen konnten, da sind wir wieder beim Burenkrieg. Die Verbindung, im Burenkrieg haben ja viele Verbände aus Neuseeland, aus Australien, also aus dem Commonwealth gekämpft. Und da haben sich die Offiziere und die Stabsoffiziere, und die dann 1914 Generäle waren, die haben sich ja bestens verstanden. Die kannten sich ja persönlich auch. Und da waren natürlich diese Kontakte und diese Vorbereitung waren dadurch relativ leicht zu machen. Durch diese Waffenbrüderschaft im Burenkrieg. Also bin ich überzeugt, dass es so war. So, also auf allen Bereichen und mit Kriegserklärung der Briten war das ein Weltkrieg. Mit Kriegserklärung. So, und die Deutschen waren natürlich völlig überrascht, weil der Außenminister Grey auch auf Anfrage hin, ob Großbritannien neutral bleiben wird, haben die keine genaue Antwort gegeben, haben gesagt, sie sind nicht festgelegt. Sie sind nicht festgelegt und Deutschland hat eine Garantieerklärung für Frankreich angeboten und ob dann Großbritannien neutral bleiben würde, auch nichts. Also sie haben sie hingehalten und erst zum Schluss die Katze aus dem Sack gelassen. Also das war, was der Außenminister Grey hier gemacht hat, schon eine perfide Täuschung. Es wäre sonst mit Sicherheit nicht zu diesem Ersten Weltkrieg gekommen, wenn man Deutschland und die deutschen Politiker nicht so getroffen, vor allem auch den deutschen Botschafter in London, den Fürsten Lichnowsky, der war Anglophil, ein Freund der Engländer, der hat das alles geglaubt, was die ihm gesagt haben. Und gut, wenn die britische Regierung, also die Außenpremier, der war ja eingeweiht, der neue Premier, aber die anderen Minister wussten es nicht, wenn man die hat täuschen können, wenn man das Unterhaus hat täuschen können, das ist zwar nicht verzeihlich, denke ich mal, das ist aber verständlich, wenn die deutschen Diplomaten versagt haben in London und auch der deutsche Geheimdienst keine Ahnung hatte. Also es spricht nicht für den deutschen Geheimdienst in der damaligen Zeit, dass an denen das alles vorbeigegangen ist. Also tragische Entwicklung.
Da könnte man doch wirklich dann von einer Verschwörung sprechen, oder? Ich meine, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann war eben da dieser Burenkrieg, und der hat gewissen Kräften, und das sind private Leute, die daran profitiert haben. Der hat ihnen gezeigt, hey, so können wir es machen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass England als Land, als Volk, das sind jetzt keine, das sind nicht andere Leute als wir. Ja. Das heißt, das englische Volk hat überhaupt kein Interesse daran.
Überhaupt nicht, nein.
Und man musste also auch die täuschen. Ja, das ist genau die Definition einer Verschwörung. Das sind eine Handvoll Leute, die planen aus vor allem aus eigenen Interessen, nutzen sie diese imperialen Strukturen aus, um sich selber extrem machtvoll zu machen, extrem reich zu machen, erkennen auch, hey, das so wie bei dem Burenkrieg, so können wir es machen. Ja. Gleichzeitig wissen die aber, dass es in England eine Öffentlichkeit, dass es da auch viele Leute gibt, die das nicht unterstützen, den Burenkrieg und auch diese ganzen moralischen Verfehlungen, also diese ganzen Verbrechen, die da auch einmal der Krieg da auch gezeigt hat. Das wollten
Leute nicht in England.
Und so haben die sozusagen nicht nur das Ausland getäuscht, sondern ihre eigene Regierung
Unterhaus getäuscht. Sie haben die Masse der Minister im Kabinett getäuscht. Das war so wie Joschka Fischer 1999 mit dem Jugoslawienkrieg, wo er gesagt hat, Milosevic unterschreibt den Vertrag nicht. Milosevic hat alles unterschrieben. Und dann haben die den Anhang B dran geheftet, der geheim war, wo Milosevic ganz Jugoslawien zu Luft, zu Lande, zu Wasser der NATO überverantworten sollte. Und das hat er nicht mehr unterschrieben. Und Joschka Fischer ist zum Kabinett und sagt, er unterschreibt den Vertrag nicht, also Krieg. Also es wiederholt sich.
Ja.
Es wiederholt sich. Und da meine ich also, bevor der Bundestag irgendwo zustimmt zu einem Kriegseinsatz, jeder Abgeordnete verpflichtet, selber zu recherchieren, ob das ist und wie auch immer. Sie dürfen sich einfach nicht durch den Fraktionszwang zu einer Zustimmung hinreißen lassen. Das ist da kann ich keinen keinen Abgeordneten oder Abgeordnete freisprechen von dieser Verantwortung, die sie haben. Und diese Verantwortung haben sie im Einsatz in Afghanistan sträflichst vernachlässigt. Und von Mali will ich jetzt mal gar nicht sprechen. Und Syrien auch nicht. Also das ist schon eine tragische Entwicklung bei uns. Aber in Großbritannien damals nicht anders. Und das macht die Sache wirklich traurig, weil hier leidtragend wieder das Volk ist. Und wie gesagt, das britische Volk war nach diesem Burenkrieg wirklich auf Pazifismus aus. Sie wollten den Frieden. Und jetzt kommt noch hinzu, was denen die Sache leichter gemacht hat, diesen Kreisen. Das sind nur also ein paar, wie soll ich sagen, Plutokrachen, Oligarchen, ein paar durchgeknallte Geopolitiker vielleicht, wie auch immer, und Militärs auch, aber es ist eine ganz verschwindend kleine Gruppe. Immer wieder eine verschwindend kleine Gruppe. Und
sprechen wir da von, oder könnten wir die also so auch benennen, ist das diese Cecil Rhodes Roundtable-Gruppe? Sind das, ja. Da ist auch die Rede, es ist auch manchmal ein bisschen umstritten, dass es da auch, dass sie eine Art Geheimgesellschaft auch gegründet haben mit dem geostrategischen
Ziel. Gut, dass du das erwähnst. Also Cecil Rhodes hat das ja, der hat ja auch in seinem Testament, was er schon 1877 genau. In Oxford als Student gemacht hat, hat er gesagt, also die Angelsachsen sind die höchststehende Rasse, die es auf der Welt gibt. Also war ja ein Rassenfanatiker. Und nur diese Rasse hat das Recht, die Weltgeschicke zu leiten. So ungefähr. Und er strebte an, also eine Weltregierung unter Führung der angelsächsischen Rasse, das heißt mit den Briten da und mit den Amerikanern der Ostküste, die auch alle aus England kamen, Angelsachsen waren, sind, wie auch immer, mit der Hauptstadt Washington. Das war sein Vermächtnis von Cecil Rhodes. So. Und der ist ja dann ja früh gestorben, ich glaube 1903. Und der Milner, sein Sekretär, hat übernommen. Und Milner hat dann auch die Roundtable-Gruppe gegründet. Also mit Geheimgesellschaften wäre ich da jetzt vorsichtig. Es waren bestimmte Zirkel. Da haben wir also die Roundtable-Gruppe, da haben wir die Timeshare, dann haben wir All Souls von Oxford.
Auch immer diese Verbindungen zwischen
also Akademikern und Oxford. Viele, ja, genau. Wo auch diese viele ganzen in Oxford. Ja. Da haben die auch so, natürlich ja. Eigene Lehrstühle eingerichtet. Die
bestimmt Friedensforschung oder so.
Die ja, nein, die haben ja nicht Friedensforschung. Aber die von Cecil Rhodes Stiftung und von Milner geförderten Lehrstühle in Oxford, die haben das Monopol der Geschichtsschreibung.
Ich bis denke, zum heutigen Tag,
ja? Ich denke schon, ja.
Wo wir schon dabei sind, nur mal kurz so reingeworfen, Rhodes-Stipendiaten, das gibt es auch heute noch.
Ja.
Und einer der bekanntesten.
Bill Clinton,
ja, kennen wir, ja. Das, ja, nur ja, so zu sehen, wir sind nicht nur hier ja, in dem alten,
hätte ich jetzt ganz vergessen,
in den muffigen alten Kramsen.
Ja. Hätte ich jetzt ganz vergessen gehabt.
Kurz ja, mal so, Bill Clinton,
ja. Rhodes-Stiftung. Wir haben immer noch jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Stipendiaten. Also, das wirkt weiter. Dieses Denken wirkt einfach weiter. Und es ist wirklich nur eine kleine Gruppe. Es ist wirklich eine kleine Gruppe. Und die vielen Gesellschaften, die unter Milner und Cecil Rhodes vorher gegründet wurden, das ist nicht wie der Ku Klux Klan, dass die mit einer Kapuze rumlaufen und so. Nein, oder vielleicht mit irgendeinem Säbel auf dem Tisch schlagen. Nein, das sind edle, feine Herren, nicht? Die in edlen Clubs und so weiter unter sich dinieren, sich unterhalten und interessante Gespräche führen, und zwar mit dem Maßgab, mit den Zielen, die sie verfolgen möchten. Und die auch natürlich sehr verschwiegen waren. Also diese britische oberste Gesellschaft, die konnte schon sehr verschwiegen sein, denke ich mal. Also da brauchte man nicht so einen Kodex wie in irgendwelchen Geheimgesellschaften. Das war es, glaube ich, nicht. Brauchten die auch gar nicht. Da haben sie die Pilgrims und die Fabians und weiß der Kuckuck was. Also viele, ein ganz großes Netzwerk. Das ist denen gelungen, ja. Und das existiert zum Teil heute noch,
denke ich. Und interessant halt auch, weil du es auch schon angesprochen hast, ist es auch aus meiner Sicht ganz wichtig, das zu verstehen, welches Weltbild und Menschenbild diese Leute hatten. Denn du hast es auch aufgebracht, dieses Thema Rassismus, was heute auch so dominant ist. das ist eine Erfindung von diesen Leuten. Also das ist deren Weltbild, dass eben diese vermeintliche angelsächsische Rasse, ich weiß gar nicht, was genau das sein soll, wie sich das genau definiert, aber hey, dass die über allem strebt und man, ob das hat man genauso angewendet, ob jetzt im Umgang mit Kontinentaleuropa, mit Deutschland oder mit den Buren oder mit den Indern, also ich meine, egal wo auf der Welt, man hat sich da als der Lord gesehen, also der Herr. Und das nur mal so, haben wir auch reingeworfen, wir können da vielleicht noch genauer drauf eingehen, aber es hieß ja auch immer dann so rund um den Zweiten und dem Ersten Weltkrieg auch zum Ende hin, ja, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber ich meine, welches Selbstbestimmungsrecht hatten denn all diese Völker, die in diese imperialen Kriege mit reingezogen sind? Ob es jetzt war ein Land wie Persien, wo man halt mal gesagt hat, hey, da ist halt Öl, da marschieren wir einfach rein ohne Kriegserklärung. Oder ob es Ägypten war, man sagt, hey, hier bauen wir jetzt einen Suezkanal. Indien, eines der größten Länder auf der Welt, wo, was man einfach in einer Selbstherrlichkeit ausplündert, über Jahrhunderte als Privateigentum sieht. Von Selbstbestimmung der Völker kann man da nicht viel erkennen. Ne?
Ja, richtig, ja. Ja.
Das ist also auch echt so eine extrem überhebliche Welt und Menschensicht, die da gefahren haben.
Ja, da sind wir beim Orwellschen Neusprech, dass das, was da vorgegeben wird, einfach nicht stimmt, also vom Inhalt her. Nicht, wenn da hier von Freiheit gesprochen wird, dann wird die Unfreiheit gemeint und so weiter. Wenn von Frieden gesprochen wird, wird der Krieg gemeint letztendlich und so weiter. Nur damit kann man die Leute ja auch einfangen, indem man das Falsche erzählt. Und das ist ja heute nicht anders. Wenn wir sagen, jetzt, immer wieder auch jetzt auf der Sicherheitskonferenz, wenn da von den Werten der westlichen Wertegemeinschaft gesprochen wird, da frage ich mich, was sind denn das für Werte? Achten wir die Menschen überall? Geben wir ihnen Selbstbestimmungsrecht und? Nichts, Fehlanzeige. Also, es geht doch nur darum, dass wir unseren Wohlstand auf Kosten anderer sichern. So, und dass ganze Landstriche ausgeplündert werden. Und das ist einfach nicht hinnehmbar, meiner Ansicht nach. Und das schlägt alles zurück. Es ist also meiner Ansicht nach, wie wir das ja auch in der Entwicklung vom Ersten Weltkrieg bis heute gesehen haben, es gibt keine Lösung. Man muss die Menschen achten. Man muss sie einfach achten und man muss ihnen auch die Entwicklungsmöglichkeiten geben, an die man selber haben möchte. Und dann können wir vielleicht eine friedliche Welt anstreben. Aber solange es nur um die Profitmaximierung geht, ist das Utopie. Ja. Geht das nicht.
Aber das wissen die Menschen, dass das nicht in Ordnung ist und deswegen verblendet man das und baut davor drauf aus, ja, die Werte. Und genauso war es im 1900 auch. Da hat man auch argumentiert, ja, England, diese ganze Kolonialisierung, es hat auch nicht mit England nur angefangen, aber was sind denn die Werte? Ja, wir bringen halt diesen Wilden, zum Teil eben, das ist ja die Idee bei Rassismus, du sprichst manchen Menschen, die Menschenwürde komplett ab und dann gilt das auch nicht mehr, dass du die Werte an die anwendest. Wir bringen ja denen nur Zivilisation, wir bringen ja denen das Christentum und später dann eben Demokratie und Freiheit. Deswegen ist ja das gut. Also so legitimiert man ja letztens und dann eben Kolonialismus, Imperialismus bis hin zu
Da habe ich jetzt erst in den letzten Tagen eine interessante Forderung gelesen. Die Forderung, wir müssen die 3 Ks überwinden. Erste K, der Konsumismus. Zweite K, Kolonialismus. Und drittes K, der Kapitalismus. In seiner Form halt. Und da ist was dran, denke ich. Da ist wirklich auch in der Reihenfolge. Das heißt also, wenn wir was Besseres machen wollen, müssen wir bei uns beginnen. Nicht? Stichwort Konsumismus. Brauche ich das alles? Geht es nicht mit ein bisschen weniger? Und so weiter. Und wenn wir da anfangen, uns da zurückzunehmen, dann zwangsläufig kann da nur wenig ausgeplündert werden, weil man das hier gar nicht mehr absetzen kann. Also, und dann sind wir auch, dann kann man auch den Kapitalismus vielleicht wieder einfangen oder einhegen, sage ich jetzt einmal. Aber es muss damit beginnen. Ich denke, diese Reihenfolge ist durchaus korrekt.
Finde ich gut. Von wem kam
das? Ich weiß es nicht. Ich habe es erst vor ein paar Tagen gelesen, ja.
Nee, es sehe ich auch so, dass man es geht, weil auch eben sowas, uns wird ja heute von den Vertretern von diesen Cars wird uns immer gesagt, hey, es gibt keine Alternative. Tina, there is no alternative. Es wird also argumentiert und das im Grunde haben wir ja schon seit dem 19. Jahrhundert auch, dass das was Natürliches wäre. Kapitalismus wäre eine natürliche Ordnung, die man irgendwie ableitet aus der menschlichen Psyche. So ist der Mensch geschafft. Der Homo economicus, der Mensch, der dem Mensch ein Wolf ist. Und daraus ist er dann eigentlich diese ganze Ideologie erst raus, hat sich heraus entwickelt, aus diesem Weltbild. Und das müssen wir auch mal hinterfragen, ob das denn wirklich so ist. Und deswegen, wenn wir so Themen wie Kapitalismus anschauen, dann ist es eben nicht etwas eine natürliche Ordnung, sondern es ist entstanden aus einer Ideologie. Es ist eine Ideologie. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es letzten Endes, aber da kommen wir dann vielleicht echt tief in die Philosophie schon rein, ist es halt letztens ein Zweig aus dem Ast, den man Materialismus nennt oder Nihilismus. Aber auch das ist nur ein Ast und nicht der ganze Baum. Also wir bewegen uns da eh schon in der Peripherie, möchte ich sozusagen dieses Bild benutzen. Mhm. Ne?
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, unbedingt.
Da fällt mir also eine Aussage von dem New Yorker Erzbischof Kardinal Forley ein. Der hat auf dem Eucharistischen Weltkongress in der Woche vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges Folgendes gesagt. Und da zitiere ich jetzt einmal. Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Und zwar die Dynastien hier auf dem Kontinent, klar. Ne? So, weiter. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herren und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden. Business einzig und allein. Und wenn ich den Schlachtruf von damals, dieser Kreise, weg mit den Dynastien auf dem Kontinent, so ist der Schlachtruf heute No Borders, No Nations. Es geht weiter, um ungehemmt ausplündern zu können.
Also man bräuchte jetzt dazu sozusagen nur austauschen, das ist ungefähr 100 Jahre oder ein bisschen älter. Ja. Wenn man jetzt austauschen würde, den Begriff alte Dynastien und jetzt wäre sozusagen die alte Ordnung, die es zu zerschlagen gilt, wäre die Ordnung der Nationalstaaten oder so.
Ja, wenn wir das jetzt austauschen,
gilt das Programm immer noch.
Und da warne ich ja davor, weil Immanuel Kant uns ja zu einem ewigen Frieden also immer wieder gepredigt hat, Rechtsstaatlichkeit gibt es nur im Rahmen von souveränen Staaten und sonst nicht. Mhm. Und davon bin ich auch überzeugt. Wenn ich dazu vielleicht nochmal das, wäre auch nach diesem Kardinal, keine 10 Jahre später, 8 Jahre später, schrieb Oswald Spengler im Untergang des Abendlandes.
Großartiges Werk übrigens, mal echt. Ja. Leseempfehlung, Leute, ja. Oswald Spengler.
Die Ströme des Wirtschaftslebens bewegen sich nach den großen Rohstoffgebieten hin. Die Natur wird erschöpft. Der Erdball dem faustischen Denken geopfert. Ja. Ja, da fällt einem Faust 2 ein, da geht's ja. Das ist ja Wahnsinn, Trip, oder?
Genau so
ist ja unglaublich. Titanisch ist der Ansturm des Geldes auf die geistige Macht. Nur die Hochfinanz ist ganz frei, ganz unangreifbar. Die Banken und damit die Börsen haben sich seit 1789, also seit der Französischen Revolution, am Kreditbedürfnis der ins Ungeheure wachsenden Industrie zu eigener Macht entwickelt. Und sie werden die einzige Macht sein. So, das eralte Ringen zwischen erzeugender und erobernder Wirtschaft erhebt sich zu einem schweigenden Riesenkampf der Geister, der auf dem Boden der Weltstädte ausgefordert wird. Es ist der Verzweiflungskampf des technischen Denkens, da sind wir auch wieder beim Faust, und seine Freiheit gegenüber dem Denken in Geld. So, und keine Gesetzgebung soll ihnen im Wege stehen. Da sind wir wieder auch beim Kardinal Forley. Also, was die beiden uns hinterlassen haben, ist einfach faszinierend. Das sollte uns eigentlich die Augen öffnen helfen, finde ich mal.
Hochinteressant, ja.
Ja.
Hochinteressant. Wolfgang, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende so von unserem ersten Segment. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen so dieses Bild gezeichnet, wie war die Situation, die zum Ersten Weltkrieg, zu dem Ausbruch geführt hat. Und jetzt so als Essenz von diesem ersten Teil, also ich möchte das dir überlassen, aber man kann schon sagen, es ist eben ein Krieg aus kommerziellen Motiven gewesen. Es geht nichts um irgendwas anderes, sondern es ist tatsächlich es sind kommerzielle Motive und das waren vielleicht auch tatsächlich die Kriegsziele, einen Schritt hinzugehen in die Kommerzialisierung der ganzen Welt. Ja. Mhm. Aber ich würde dir bitte da vielleicht so ein erstes kleines Fazit überlassen.
Ja, ich kann dir dann nur recht geben und fällt mir auch nur Wilson ein. Wilson hat 1919 gesagt, dass doch jeder Hausfrau und jedem Kind klar sein müsste, dass dieser zurückliegende Krieg, also der Erste Weltkrieg, ausschließlich um Handelsinteressen und Wirtschaftsinteressen geführt worden ist.
Das hat der amerikanische Präsident damals gesagt. Ja, das könnte ein kleines Kind verstehen. Ja, also es war wirklich offensichtlich. Ja, also auch für die Zeitzeugen war das offensichtlich
also,
so.
Also da. Mhm. Mehr brauchen wir nicht, denke ich mal. Einfach mal die Augen öffnen. Die Augen öffnen.
Ja. Wolfgang, in diesem Sinne bist du hier, in diesem Sinne führen wir dieses Gespräch. Ja, ich freue mich jetzt schon, also es ist mir eine Freude, mit dir zu reden und ich freue mich jetzt auch schon und auch für euch auf den zweiten Teil. Wir werden dieses Gespräch fortsetzen, werden dann auch noch eingehen auf die Bücher, die jetzt ziemlich neu sind. Wir reden über neue Forschung auch, die hier kommt. Vielleicht auch überhaupt, was war in den letzten Jahren, was hat sie da an Forschung getan? Weil vieles von dem, was wir sagen, kommt auch eben aus dem Englischen und Amerikanischen. Ja. Das ist jetzt keineswegs so, dass das jetzt irgendwie irgendwelche revanchistischen nationalen Forschungen sind. Sondern es ist keineswegs so, sondern uns geht es darum, zu gucken, wo sind eigentlich die Motive des Krieges und wir entdecken dahinter kommerzielle Interessen. Also keineswegs jetzt auch für den einfachen englischen Arbeiter hat sich die Situation auch keineswegs gebessert nach dem Krieg. Es ist ja mitnichten so, dass der ein Kriegsgewinner war. Und wir haben also noch jede Menge interessante Themen und werden unser Gespräch fortsetzen. Und bis dahin danke ich dir schon mal, dass du hier warst. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass das Gespräch hat euch inspiriert. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet bei der Fortsetzung und überhaupt auch weiterhin uns bei NUVISO gewogen bleibt und unsere Arbeit unterstützt. Vielen Dank fürs Erste.
Ich danke auch.